Herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten und ich freue mich, LDP-Nationalrätin Patricia von Falkenstein und Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner zu Gast in der Sendung zu haben. Wir diskutieren heute eine Frage, die auf den ersten Blick wie ein Wirtschaftsthema klingt. In Wirklichkeit aber unmittelbar die Gesundheitsversorgung aller Menschen in der Schweiz betrifft. Ist der medizinische Fortschritt in der Schweiz in Gefahr? Kommen die neuesten Therapien, die besten Medikamente, die wichtigsten Innovationen bei den Menschen an, heute und auch längerfristig? Diese Frage hängt am Pharma- und Forschungsstandort Schweiz und seinen Rahmenbedingungen. Sie entscheiden darüber, ob Pharmaunternehmen Medikamente in der Schweiz einführen, ob sie hier klinische Studien durchführen und ob Patientinnen und Patienten Zugang zu den neuesten Therapien haben. Wir schauen uns heute an, ob es dafür eines stärkeren politischen Anstoßes bedarf. Patricia von Falkenstein, Thomas Rechsteiner, herzlich willkommen. Schön sind Sie da.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ebenfalls begrüße ich heute Rahel Walser, denn diese Folge ist für mich eine besondere. Heute verabschiede ich mich als Moderatorin von Gesundheitspolitik im Fokus und übergebe das Mikrofon an Rahel. Liebe Rahel, ich freue mich sehr, dass du den Podcast weiterführst. Ich wünsche dir viele anregende Gespräche, spannende Begegnungen und ebenso viel Freude an der Moderation, wie ich sie haben durfte.
Danke, liebe Heike. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und auf all die Gespräche, die vor uns liegen.
Bevor wir aber starten, möchte ich mich noch bei unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Gästen und allen Mitwirkenden sehr herzlich bedanken. Es war mir eine große Freude, diesen Podcast zu begleiten und gemeinsam unterschiedliche Perspektiven auf die Gesundheitspolitik zu eröffnen. Und damit, liebe Rahel, gehört dir das Mikrofon.
Herzlichen Dank, Heike. Dann legen wir gleich los. Mich interessiert eine erste Einschätzung unserer Gäste. Patricia von Falkenstein, haben Patientinnen und Patienten in der Schweiz heute Zugang zu den besten verfügbaren Therapien?
Also es ist sicher so, dass wir eines der besten Gesundheitssysteme weltweit haben, aber wir sehen schon erste Warnsignale. Immer häufiger gelangen innovative Therapien nicht zu den Patientinnen oder Patienten oder es dauert einfach viel zu lange. Das mag heute noch nicht kein Riesenproblem sein, aber wie es im Moment aussieht, wird es je länger, je mehr zu einem Problem werden.
Thomas Rechsteiner, wenn krank sein, dann in der Schweiz, stimmt das noch?
Ja, die Schweizer sind ja grundsätzlich sehr gesund. Vielleicht werden nicht alle gesund älter. Wir haben eine sehr hohe Lebenserwartung. Rund 85% der Bevölkerung beurteilen ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut. Aber wenn dann krank, dann stimmt das grundsätzlich weiterhin, am liebsten in der Schweiz. Wir verfügen über eines der leistungsfähigsten Gesundheitssysteme. Aber ich meine, wir dürfen uns nicht auf diesem Ruf ausruhen. Die entscheidende Frage lautet heute, haben Patientinnen und Patienten auch morgen noch raschen Zugang zu den neuesten Therapien? Genau dort sehe ich erste Warnsignale, wenn innovative Medikamente später verfügbar werden oder klinische Studien im Ausland abwandern, verlieren wir einen Teil unseres Vorsprungs. Deshalb müssen wir die Qualität des Systems nicht nur erhalten, sondern auch weiterentwickeln.
Sie beide erwähnen also erste Warnsignale, schauen wir uns das genauer an. Zwischen einem starken Pharmastandort und einer guten Patientenversorgung gibt es einen direkten Zusammenhang? Geht es dem Standort gut, kommen Innovationen früh an? Verliert der Standort an Attraktivität, warten die Patientinnen und Patienten oder gehen sogar leer aus? Stellen Sie sich vor, Ihr Arzt empfiehlt Ihnen eine neue Therapie. Zugelassen, wirksam, in Deutschland und Frankreich längst verfügbar, aber in der Schweiz noch nicht. Oder sie wird noch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Das ist zunehmend Realität. Was ist los? Drei Entwicklungen fallen auf. Erstens, es wurde schon erwähnt, die klinische Studienaktivität geht zurück. Zweitens, auch nach erfolgter Zulassung dauert es lange, bis ein Medikament für Patientinnen und Patienten über die Krankenkasse verfügbar ist, weil die Verfahren beim Bundesamt für Gesundheit gerade für innovative Medikamente immer länger dauern. Und drittens, der sogenannte Submission Gap. Pharmaunternehmen reichen ihre Zulassungsgesuche in der Schweiz später ein als in anderen Ländern. Thomas Rechsteiner, zuerst zum Rückgang der klinischen Studien. Innerhalb von weniger als 20 Jahren hat sich die Anzahl halbiert, weltweit aber nahmen sie zu. Was ist da los?
Einerseits ist die internationale Konkurrenz stärker geworden, in der Schweiz die regulatorischen Anforderungen komplexer und die Schweiz hat als Zulassungs- und Vergütungsmarkt leider an Attraktivität eingebüßt. Gleichzeitig investieren andere Länder gezielt in schnellere Verfahren, Forschungsnetzwerke und attraktive Rahmenbedingungen für Studien. Das nicht nur aufgrund der Prozesse und Rahmenbedingungen, sondern auch aufgrund der beschränkten Marktgröße der Schweiz. Ein Unternehmen wird sich gut überlegen, wo es forscht und investiert und wie hoch dann der Markt sein wird.
Und was hat der Rückgang klinischer Studien für Patientinnen und Patienten für eine Relevanz?
Wer an einer klinischen Studie teilnehmen kann, erhält oft früher Zugang zu neuen, beispielsweise Krebsmedikamenten, Gentherapien oder anderen innovativen Behandlungen. Gerade bei schweren oder seltenen Erkrankungen kann dies entscheidend sein. Wenn weniger Studien in der Schweiz stattfinden, müssen Patientinnen und Patienten länger auf neue Behandlungsmöglichkeiten warten oder haben gar keinen Zugang. Hinzu kommt, klinische Studien bringen Spitzenmedizin in unsere Spitäler. Ärztinnen und Ärzte sammeln Erfahrung mit den neuesten Therapien. Spezialisierte Fachteams werden aufgebaut und medizinisches Wissen fließt direkt in die Versorgung ein. Weniger Studien bedeuten deshalb auch weniger klinische Expertise und weniger Innovationskraft im Gesundheitswesen, also in der Schweiz. Oder? Man kann es auch vereinfacht sagen. Klinische Studien sind oft die Eingangstür zum medizinischen Fortschritt. Wenn diese Türe kleiner wird, trifft das nicht zuerst die Pharmaindustrie, sondern die Patientinnen und Patienten. Und wer Spitzenmedizin will, und das ist in der Schweiz bisher so gewesen, muss auch Spitzenforschung ermöglichen.
Frau von Falkenstein, teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, auf jeden Fall. Was mein Kollege Rechsteiner gesagt hat, trifft natürlich zu. Es ist wirklich so, wir haben zwar Spitzenkräfte an der Uni, in den Spitälern, überall, wo es diese Leute braucht, aber sie werden gebremst durch fehlende Schnelligkeit, sei es beim BAG oder sei es bei Swissmedic. Es gibt viele kleinere Gründe auch. Patientenzahlen, haben wir auch schon gehört, sind halt klein. Ein Thema, glaube ich, das ich jetzt noch nicht gehört habe, sind die anonymisierten Patientendaten. Da tut sich ja unser Parlament sehr schwer damit. Es ist wirklich so, dass dann die großen Firmen diese Patientendaten in den USA zwar kaufen, aber sie nehmen das in Kauf, sie geben das Geld gerne aus und machen dann dort die Studien. Es ist wirklich schade, dass man nicht merkt, wie wichtig diese Studien sind, weil wenn das Medikament dann bei uns rauskommt, hat es ja nicht nur einen Nutzen für die Patientinnen und Patienten, sondern es ist auch ein enormen wirtschaftlicher Aspekt. Viele merken das nicht, dass diese großen Firmen bei uns unglaubliche viel Steuern auch bezahlen. Und gerade wir jetzt im Kanton Basel-Stadt, die viel Einnahmen haben, wir sind ein Geberkanton. Ich möchte nicht wissen, was wir noch geben können, wenn bei uns die großen Pharmafirmen irgendwann mal hoffentlich wegziehen. Das ist wirklich schlecht und darum ist es einfach so, dass der Zulassung und der Vergütungsprozess einfach dringend überarbeitet werden muss. Es muss einfach alles schneller gehen und es müssen zum Beispiel auch Medikamente, die eben nicht zugelassen sind, aber man weiß, dass man dann eben von Anfang an dieses provisorisch zulässt. Es wird ein Preis festgesetzt und dann kann man das, wenn es dann endgültig zugelassen ist, auch das zurückvergüten.
Also ein enger Konnex auch zwischen Gesundheitspolitik und Standortpolitik. Was mich auch erstaunt hat, ist der sogenannte Submission Gap. Pharmaunternehmen reichen ihre Zulassungsgesuche in der Schweiz oft später ein als in anderen Ländern oder priorisieren andere Märkte von vornherein. Eben, es geht da zum Beispiel um neue Krebstherapien oder Asthma-Medikamente. Und selbst wenn, das wurde auch schon gesagt, die Medikamente dann verfügbar sind, dauert es noch lange, bis das Medikament in der Schweiz auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Es gibt diese sogenannte Wait-Studie, die zeigt, wie lange Patientinnen und Patienten warten müssen. Und hier sieht man, dass in der Schweiz nur 50% der in der EU zugelassenen Medikamente auch hier erstattet werden. Frau von Falkenstein, wie passt das zu unserem Bild des besten Gesundheitssystems?
Ich glaube, es sind wahrscheinlich auch nicht sehr viele Fälle, die das betrifft. Also es ist nicht so, dass die große Masse, sage ich jetzt mal, das merkt, weil das Neocitran oder das Dafalgan, ich möchte da keine Reklame machen für irgendein Medikament, ist ja nicht davon betroffen. Aber auch das ist definitiv ein Warnsignal. Es ist aber wirklich auch so, die Schweiz ist eben ein kleiner Markt und wird nicht unterstützt oder die Firmen werden nicht unterstützt. Und dann geht man eben eher dort hin, wo man Unterstützung vom Staat bekommt, wo man eben die Patientendaten erhält, wo man weiß, wenn man etwas Neues bringt, geht es nicht ewig, bis ein Entscheid vorliegt. Und das ist eben in der Schweiz einfach so. Die Rahmenbedingungen sind alles andere als ideal. Es dauert alles einfach zu lange. Und ich glaube, es hat mit dem zu tun. Und wir müssen wirklich hier dringend muss etwas gemacht werden, weil am Schluss gibt es gar keine Innovation mehr bei uns. Weil den Firmen, die halten zwar vorläufig noch zur Schweiz, aber irgendwann mal sagen sie, ja, die Schweiz, das ist okay, aber es gibt zu viele Nachteile. Wieso sollen wir in der Schweiz etwas machen? Und wenn wir da nicht mithelfen, dann sehe ich für die Zukunft nichts Gutes auf uns zukommen.
Eben, Herr Rechsteiner, wir hören es, die Schweiz, die auch zunehmend unattraktiv wird als Zulassungsmarkt für Pharmaunternehmen. Was kann man überhaupt tun, auch in diesem kleinen Markt?
Ja, die Schweiz ist meines Erachtens nach wie vor ein attraktiver Forschungs- und Produktionsstandort. Aber beim Zugang haben wir tatsächlich an Attraktivität eingemüßt. Was müssen wir machen, oder? Einerseits ist die Zeitlinie entscheidend, Zulassung bei Swissmedic, andererseits bis das vergütet wird. Und dort machen mir die langen Verfahren extreme Sorgen und gibt auch zunehmende Investitionsunsicherheit. Und das ist der Tod für die Innovation und für die Forschung in der Schweiz. Und wenn natürlich innovative Medikamente zuerst in anderen Ländern eingeführt werden, verlieren wir Schweizerinnen und Schweizer wertvolle Zeit. Also die Volksgesundheit steht dann auf dem Spiel und das sollte uns zu denken geben. Das ist jedes Mal ein Schicksal dahinter. Also wir brauchen einfachere Verfahren, wir brauchen einfachere Anerkennung von anderen Zulassungen, damit wir diese innovativen Medikamente auch unserer Bevölkerung in genügendem Maß zur Verfügung stellen können.
Also sind wir da am Anfang einer Abwärtsspirale? Wenn die klinischen Studien zurückgehen, dann haben wir auch weniger Expertise in den Spitälern. Das wiederum macht den Standort weniger interessant. Oder ist es eben andersherum, dass ohne die Chance auf eine rasche Erstattung die Attraktivität für Investitionen sinkt?
Ja, das Risiko besteht tatsächlich. Weniger klinische Studien bedeuten weniger Erfahrung mit innovativen Therapien. Das reduziert wiederum die Attraktivität unserer Zentren für internationale Forschung. Und gleichzeitig führen lange Vergütungsverfahren dazu, dass neue Medikamente dann eben später eingeführt werden. Beides verstärkt sich in dem Fall gegenseitig, oder? Und deshalb braucht es sofort Gegenmaßnahmen. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Denn verlorene Forschungsaktivitäten lassen sich später nicht zurück. Das Rad der Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, dann sind andere schneller und das schwächt uns. Und das wäre schade.
Bevor wir darüber reden, wie wir diese Abwärtsspirale durchbrechen könnten, schauen wir uns noch kurz das Umfeld an. Zum einen sind da ja internationale Entwicklungen. Präsident Trump bewirtschaftet das Thema Medikamentenpreise sehr stark und mit dem Generous-Programm will er erreichen, dass die USA für Medikamente nicht mehr bezahlen als ausgewählte Referenzländer, darunter die Schweiz. Und auch soll mehr in den USA produziert werden. Was bedeutet das konkret ist nicht nur für die Industrie, Herr Rechsteiner, sondern wiederum für die Patientinnen und Patienten in der Schweiz.
Ja, tatsächlich, die Gefahr besteht, dass sich globale Investitionen zuerst stärker auf die USA konzentrieren. Und wenn dann diese Unternehmen gezwungen werden, ihre Preisstrategien weltweit anzupassen, werden kleinere Märkte wie die Schweiz und damit auch die Patienten an Priorität verlieren. Und das bedeutet für Patientinnen und Patienten, dass möglicherweise spätere Markteinführungen und verzögerter Zugang zu neuen Therapien vorhanden sind. Deshalb müssen wir unbedingt unsere Standortvorteile stärken. merken. Aber das Risiko besteht auch bei einzelnen Produkten. Die Schweiz ist mit knapp 9 Millionen, ja, vielleicht ein bisschen mehr als 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ein sehr kleiner Markt. Wenn gleichzeitig die Verfahren lang dauern und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unattraktiver werden, kann die Priorisierung anderer Länder aus Sicht der Unternehmen nachvollziehbar sein. Und für die Politik muss deshalb der Zugang der Patientinnen und Patienten zu Innovationen oberste Priorität haben. Das ist ein Warnruf.
Wie direkt ist denn der Zusammenhang, Frau von Falkenstein, wenn hier keine oder weniger Medikamente lanciert werden? Wie ist dann der Einfluss auf die Forschung und auf den Produktionsstandort?
Der Zusammenhang ist eben stärker, als man denkt, weil Zulassung, Produktion, Investitionen sind keine getrennten Welten. Unternehmen treffen Standortentscheide gesamthaft. Wenn die Schweiz als Innovationsstandort an Attraktivität verliert, betrifft das langfristig auch Forschungslabors, Produktionsanlagen und hochqualifizierte Arbeitsplätze. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle diese Firmen plötzlich in der USA investieren, nur wegen Trump. Diese Entscheide, die wurden ja vorher gefällt. Es war einfach jetzt gut, mit den Verhandlungen sagen zu können, die Pharma investiert viel. Aber wenn das anfängt und man plötzlich merkt, dass das eben in den USA gut ankommt, dann wird das ausgebaut und diese Firmen, den Ausbau wird dort bleiben. Es ist vielleicht eine politische Plattitüde, aber die Rahmenbedingungen für die Pharma sind aktuell wirklich alles andere als ideal. Sie müssen dringend und rasch verbessert werden.
Wenn wir jetzt ins Inland schauen und eben auch wenn ich das Stichwort Rahmenbedingungen aufnehmen darf, es gibt auch innenpolitische Faktoren, welche die Industrie derzeit stark beschäftigen. In der Schweiz wird gerade die KVV revidiert und dort sind sogenannte Kostenfolgemodelle vorgesehen. Also da geht es um fixe Rabatte ab einem bestimmten Umsatz. Frau von Falkenstein, es ist ja ein legitimes Anliegen, die Gesundheitskosten dämpfen zu wollen. Was halten Sie von solchen Rabatten?
Ja, es tönt so als die einfachste Lösung. Aber ich glaube, die Frage lautet ja mehr, was wir heute sparen, was fehlt uns morgen? Also wenn wir Einsparungen machen, nicht mehr so viel bezahlen wollen, könnte das auch heißen, dass die Firmen dann erst recht weggehen. Also denken wir daran, die Schweiz macht rund 2% des weltweiten Pharmamarktes aus. Nur. Also wir haben keine Marktmacht, nicht wie die USA oder sogar Deutschland. Wenn wir also die Rahmenbedingungen laufend verschlechtern, riskieren wir, dass Innovationen später oder gar nicht mehr eingeführt werden. Ich finde, man sollte einfach, wir kommen noch dazu, nicht einfach nur die Diskussion über die Preise führen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat beim BAG oft das Gefühl, Krankenkassenprämien gehen hoch. Klar, man muss etwas dagegen machen. Aber einfach nur zu denken, wenn man bei den Medikamenten die Preise senkt, dann werde das Problem schon gelöst, ist einfach eher naiv und nicht wirklich zielführend.
Herr Rechsteiner, wie würden Sie denn eben, um das aufzunehmen mit dem Kostendruck, den Prämienzahlerinnen und Prämienzahlern im Appenzell erklären, warum Kostenfolgemodelle der falsche Weg sind?
Ja, für Appenzellerinnen und Appenzeller sind die Prämien ebenso relevant wie für andere Schweizerinnen und Schweizer, vielleicht mit dem Unterschied, dass sie bei uns tiefer sind, weil die Nachfrage und das Leistungsangebot ein bisschen auch tiefer ist. Also erklären können wir das einfach, die Pharmakosten der gesamten Gesundheitskosten machen etwa 6% aus. Es ist nicht der große Anteil von diesen 90 Milliarden. Aber jede Massnahme, welche zu Kostendämpfung führen kann, muss sich an zwei Fragen messen lassen. Erstens spart diese Maßnahme tatsächlich Geld und zweitens verschlechtert sie die Versorgung. Bei der ersten Frage spart sie tatsächlich Geld, wenn wir weniger innovative Medikamente haben, weil sie schlecht vergütet werden, kann sich auch die Opportunitätskosten stärker entwickeln. Das heißt, es gibt eine längere Behandlung, vielleicht eine längere Arbeitsunfähigkeit, es gibt Komplikationen und das Patientenwohl oder auch seine Psyche leidet enorm darunter. Wenn ein innovatives Medikament die Heilungschancen erhöht, haben wir deshalb vielleicht auf den ersten Blick einen hohen Medikamentenpreis, aber auf die gesamte Lebensdauer hinaus kann das selbstverständlich auch tiefer sein. Und zurück zu den Kostenfolgenmodellen. Wenn ich das jemandem in Appenzell erkläre, dann würde ich klar sagen, dass das auch im besten Fall nur einen sehr kleinen Einfluss auf die Krankenkassenprämien hat. Gleichzeitig könnte aber die Attraktivität des Schweizer Marktes für innovative Medikamente erheblich reduzieren. Also diese zwei Fragen, gibt es eine Verschlechterung der Versorgungssituation? Und deshalb müssen auch wir in Appenzell sorgfältig abwägen, eine kurzfristige Einsparung wird nicht dazu führen, dass Patientinnen und Patienten langfristig schlechteren Zugang zu medizinischem Fortschritt, dass sie das wollen. Und ich glaube, dieses Verständnis, das haben wir.
Also egal ob in Basel oder in Appenzell, man bewegt sich in einem Spannungsfeld. Zum einen ist die Prämienbelastung real, Kostendämpfung ist auch in Bern politisch gewollt. Und auf der anderen Seite eben nicht alles, was gut klingt, spart dann wirklich auch Prämienkosten ein. Und wenn der Preisdruck dazu führt, dass die Schweiz als Markt gemieden wird, zahlen wir am Ende einen anderen Preis, nämlich den Preis des fehlenden Zugangs zu Innovationen und zu weniger Investitionen in Forschung und Entwicklung oder auch neue Produktionsstätten. Wie kommen wir aus diesem Spannungsfeld heraus, Herr Rechsteiner?
Ich würde meinen, indem wir nicht die Kosten gegenüber der Innovation stellen. Kosten sind heute, Innovationen sind Kostensparungen oder Kostensenkungen der Zukunft. Und die Schwierigkeit, dass heute ein teures Medikament überhaupt verfügbar, zugelassen in der Schweiz ist, mit einem hohen Preis, wird sich mittel- bis langfristig auf tiefere Behandlungskosten in der Lebensphase auswirken. Und deshalb stehe ich für eine Gesundheitspolitik, welche Qualität, Zugang und Finanzierbarkeit gleichzeitig im Blick hat. Aber wir brauchen auch Kostenkontrolle dort, wo keine zusätzliche Qualität entsteht. Also das ist bei innovativen Medikamenten, die wir fördern wollen, enorm wichtig, wenn sie nachweislich bessere Behandlungsmethoden ermöglichen. Und ich sage es ganz einfach, jeder Franken soll dort eingesetzt werden, wo er den grössten Nutzen für die Patientinnen und Patienten bringt.
Also mehr Nutzen statt Kostendiskussion. Frau von Falkenstein, was ist Ihr politischer Umgang mit diesem Spannungsfeld?
Ja, ich habe es zu Beginn gesagt, es geht eben nicht nur um den Preis. Es geht wirklich darum, das haben wir auch schon gehört, was ist der Nutzen? Also es kann sein, dass ein Medikament sehr teuer ist, aber die Folgenkosten dafür sehr gering. Also lohnt sich das auch? Und was man halt auch müsste, das ist zwar nicht Thema dieses Podcasts, aber wo kann man sonst sparen? Ich sage Thema Spitäler. Ich weiß, das ist unbeliebt. Und bei uns hat man immer gesagt, im Kanton Basel-Stadt, ein Regierungsrat kann nur dann ein Spital schließen, wenn er nachher nicht mehr antritt, weil das einfach das Ende ist. Aber ich finde, da gibt es eben auch Potenzial. Wir sind sehr verwöhnt in der Schweiz. Und wenn man irgendwie jemand Verwandten in Zürich besuchen muss, dann finden das alle schon eine Zumutung. Und ich finde, es geht eben über diese Preisdiskussion hinaus. Aber irgendwie sagt man dann, oder der Bundesrat sagt, ja, das ist kantonale Sache. Und das finde ich dann halt eben einfach schwierig. Ich finde, es geht darum, ein grösseres Gesamtbild zu machen und nicht einfach ständig mit diesen Medikamenten und gegen diese innovativen Medikamente ankämpfen zu wollen, weil ich glaube, das ist wirklich der völlig falsche Ansatz.
Weiten wir den Blick ein wenig und schauen wir uns diese Rahmenbedingungen etwas genauer an. Was braucht die Schweiz, damit es attraktiv bleibt, hier zu investieren, hier Forschung zu betreiben und auch zu produzieren? Frau von Falkenstein, Sie haben mittels Motion eine Standortstrategie für die Schweizer Pharma- und Life-Science-Branche gefordert. Was soll und kann eine solche Strategie konkret leisten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil der Bundesrat wollte diese Vorstöße ja eigentlich nicht. Und dann ist ja der Vorstoß von Eva Herzog im Ständerat schneller dran gekommen, dass er super ist und wurde klar angenommen. Und da hat der Bundesrat gemerkt, er muss doch etwas machen. Ich glaube, die Idee ist eben wirklich zu schauen, wo sind die Ansatzpunkte, wo kann man etwas machen. Und ich glaube, es sind wirklich vier verschiedene Sachen. Es ist einerseits ein schnelleres und effizienteres Verfahren. Es sind bessere Bedingungen für klinische Forschung, ein rascherer Zugang zu Innovation nach der Zulassung und eine regulatorische Stabilität. Also nicht ständig vorwärts, rückwärts und vor allem noch mehr. Ich glaube, das muss jetzt irgendwie besprochen werden, zusammen mit dem BAG, eben auch dem SECO. Alle müssen an den gleichen Tisch sitzen und ernsthaft etwas besprechen und merken, dass es nicht einfach ein Nice-to-have-Vorstoß ist, sondern dass man wirklich langsam so im Rückstand ist, dass es auch konkrete, aber wirklich ganz konkrete Änderungen braucht.
Können Sie das noch ein wenig konkretisieren? Eben, das sind ja auch so Schlagworte mit eben Bedingungen und auch rascher Zugang, Verfahren, regulatorische Stabilität. Wie gelingt es, von eben guten Rahmenbedingungen wirklich zu konkreten Maßnahmen zu kommen?
Also ich glaube, ich muss sagen, ich möchte das hier jetzt nicht ewig lang ausführen, aber es ist ja am BAG und am SECO, diese Rahmenbedingungen eben zu verbessern. Und Sie müssen auch zusammen mit der Pharma besprechen, wo sind die Punkte, die eben wirklich entscheidend sind. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, es ist dort dieser Artikel und es ist dort diese Verordnung und dort dieses Komma. Wenn man das wegmacht, dann ist es für uns einfacher. Ich glaube, es ist auch Swissmedic, der irgendwie was machen muss. Es geht wirklich einfach um die Zeitdauer des Bewilligungsprozesses. Das muss einfach gestrafft werden. Da kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, wer was schneller bearbeiten muss, wenn es bei ihm auf dem Tisch liegt. Es geht einfach darum, dass allen bewusst ist, wie wichtig diese Pharma hier bei uns in der Schweiz ist und was passiert, wenn sie weggeht. Eben, ich habe es vorgesagt, es ist nicht nur für die Patientinnen und Patienten und gesellschaftlich, es ist auch ein Riesenwirtschaftsthema.
Und muss diese Pharmastrategie auch sicherstellen, dass auch in der Schweiz wieder mehr produziert wird oder weiterhin produziert wird? Andere Länder, vor allem auch die USA, bemühen sich ja sehr, eben diese hochproduktive Industrie auch zu sich zu holen.
Also ich glaube, die Produktion ist sicher sehr wichtig wegen der Versorgungssicherheit, weil das kommt immer wieder. Natürlich können wir nicht alles bei uns machen, aber es muss so sein, dass es Produktionsstätten gibt, das haben wir ja bei Corona gesehen, die dann eben umstellen können und auch ein anderes Produkt herstellen können. Wenn wir gar keine Produktionsstätten mehr haben, ja, dann sind wir nur noch aufs Ausland angewiesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwer in der Schweiz so möchte.
Herr Rechsteiner, was ist Ihre Einschätzung? Was muss und was kann eine Pharma-Strategie leisten?
Ja, eine gute, moderne Pharma-Strategie muss meines Erachtens drei Ziele miteinander verbinden. Erstens soll einen raschen Zugang der Patientinnen und Patienten zu Innovationen sicherstellen. Zweitens die Sicherung von Forschung, Entwicklung und Produktion in der Schweiz. Und drittens, es ist mir besonders wichtig, eine langfristige Versorgungssicherheit. Es geht nicht um Industriepolitik zugunsten einzelner Unternehmen. Es geht um eine strategische Gesundheitsversorgungspolitik für die Bevölkerung. Und vor allem die Versorgungssicherheit hat es in sich. Wir können vielleicht auch den Blick ein bisschen öffnen. Die Chip-Hersteller wollten europäisch eine Produktion generieren, damit die Abhängigkeit vom fernen Osten reduziert werden kann. Nicht unbedingt in Bezug auf innovative Medikamente, aber für wichtige Basismedikamente könnte ein solcher Gedanke ebenfalls sehr sinnvoll sein, damit die Versorgungssicherheit für den täglichen Bedarf vorhanden ist. Diesem wird heute zu wenig Rechnung getragen und wenn etwas passiert, schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wieso hat man nicht an das gedacht? Und diese Vorsorge erwarte ich auch im Rahmen einer Pharmastrategie, damit die Versorgung sichergestellt wird und nicht nur, wenn schönes Wetter ist, sondern wenn es auch stürmt und schneit.
Sie haben beide jetzt ähnliche Punkte erwähnt. Was nicht erwähnt wurde, ist der Bereich Ethik. Braucht es da auch Vereinfachungen, vielleicht einfachere Prüfungen?
Ja, ich glaube, der hohe Standard bei der Ethik in der Schweiz darf nicht aufgeweicht werden. Das ist daher die Basis des Vertrauens in unsere Medikamente und unsere Versorgung. Und es ist ein Qualitätsmerkmal unseres Forschungsstandortes, wenn es in der Schweiz erforscht und möglichst auch produziert wird. Aber auch im Zusammenhang mit der Ethik können Prozesse effizienter gestaltet werden. Ich denke da auch an moderne Mittel wie Digitalisierung, bessere Koordination der Bewilligungsverfahren über Länder hinweg, also über Zulassungsstellen hinweg. Und klare Zuständigkeiten könnten auch bei der Ethik helfen, dass die Studien schneller starten, ohne dass die Patientensicherheit beeinträchtigt wird. Schneller bedeutet nicht unbedingt weniger sorgfältig oder weniger ethisch. Da gibt es grosses Entwicklungspotenzial.
Frau von Falkenstein, Sie haben zu Beginn auch die Patientendaten erwähnt. Stehen wir uns da vielleicht auch ein wenig selber im Weg?
Ja, also definitiv. Also selber im Weg. Es geht halt darum, wie bei vielen Sachen, dass die Bevölkerung halt auch Ängste hat, dass man nicht weiß, was passiert mit diesen Daten. Ich kann das sehr gut verstehen. Aber heutzutage kann man diese Daten wirklich sehr gut anonym halten und sind wirklich entscheidend, dass die Pharma halt diese Studien machen kann. Sie brauchen Daten und ohne diese Daten geht praktisch nichts mehr heutzutage. Und wenn es dann eben so einfach ist, in anderen Ländern diese einfach erhalten zu können, ja, wieso soll man dann das hier machen? Also das ist, scheint mir einfach logisch. Ich sehe das Problem schon, aber seit 10 Jahren ist es oder länger ist es ein Thema und wir wissen es von den Pharmafirmen, ein CEO, jetzt der Verwaltungsratpräsident, lässt keine einzige Veranstaltung aus, keine Sitzung und sagt immer wieder, wir brauchen das und wir wollen ja hier bleiben, aber bitte bringt uns endlich diese Daten.
Ja, ich stelle auch in diesem Bereich eine Entsolidarisierung fest. Die Schweizerin, der Schweizer, dem geht es gut, ist nicht bereit, etwas von sich preiszugeben. Und wenn er dann eine schwierige Situation hat, muss es schnell gehen. Also das Verständnis, dass ein kleiner Beitrag seiner Daten anonymisiert der Gesellschaft hilft oder auch schneller zu wirksamen Medikamenten führt, ist nicht mehr intus bei unserer Bevölkerung. Und das ist schade. Die Abwehrhaltung zu den Daten ist zu groß, aber vom Nutzen möchte trotzdem alle profitieren.
Ich möchte gerne noch darüber sprechen, wie der Bundesrat auch auf die Pharma-Strategie reagiert hat, Frau von Falkenstein. Der Bundesrat hat gesagt, eine solche Strategie sei, Zitat, nicht zielführend. Wie interpretieren Sie diese ablehnende Haltung?
Ja, ich glaube, der Bundesrat hat ja auch in den Ausführungen geschrieben, was er ja alles schon macht oder getan hat. Das ist so ein bisschen üblich. Aber also ich verstehe die Zurückhaltung. Es geht ja ein bisschen darum, wir haben es auch schon gehört, dass natürlich der Bundesrat schnell Angst hat, dass wir in Richtung Industriepolitik gehen. Aber ich glaube, da verwechselt man einfach Strategie mit Subventionspolitik. Mhm. Es geht überhaupt nicht darum bei dieser Strategie, dass irgendjemand speziell etwas erhalten soll. Weder finanziell noch sonst. Gut, Patientendaten könnte man so sehen. Aber die werden ja einfach dann würden geliefert. Ich glaube, es geht einfach darum, dass der Bundesrat mit dieser Strategie auch mal anerkennt, offiziell, wie wichtig die Pharma für uns in der Schweiz ist. Und dass das auch alle, wie soll ich sagen, im Parlament merken. Und ich glaube, das ist auch so. Und dass man sich gegenseitig besser aufeinander abstimmt. Ich glaube, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, wie wichtig diese Pharmabranche bei uns ist. Und irgendwie ist das noch nicht bei allen angekommen. Viele haben ja immer noch das Gefühl, der Pharmabranche ginge es vor allem darum, viel Geld zu machen. Aber natürlich gehört das auch dazu. Aber dass der größte Teil der Einnahmen ja sofort wieder in die Forschung fließen, das will einfach niemand hören. Und das finde ich wirklich irgendwie schwierig. Und darum hoffe ich schon, dass der Bundesrat jetzt auch die Pharma sehr wichtig findet und zum Beispiel nicht nur die Landwirtschaft. Man hat das Gefühl, das sei wichtiger und das kann ja irgendwie nicht sein.
Ist da irgendwo vielleicht auch die Angst vorhanden, wenn man seitens Politik die Bedeutung der Pharmastrategie anerkennt, dass man dann implizit auch Ja sagt zu hohen Medikamentenpreisen? Ist man da deshalb ein wenig zurückhaltend?
Also das glaube ich irgendwie nicht. Vor allem bei diesen hohen Medikamentenpreisen, also das geht auch immer wieder vergessen. Da geht es um ganz wenige einzelne Produkte. Es geht nicht um, was wir jeden Tag oder nicht jeden Tag hoffentlich konsumieren. Es geht nicht um Generika. Es geht um ganz spezifische Medikamente, die sehr teuer sind, weil sie auch bei sehr wenigen Patientinnen und Patienten überhaupt eingesetzt werden. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Viele denken, ah, meine Kopfetablette wird vielleicht wieder teurer. Aber um die geht es überhaupt nicht. Also ich finde, es geht vielleicht auch mal darum, dass der Bundesrat ein bisschen Aufklärungsarbeit in diesem Bereich macht.
Ich möchte gerne nochmal das Stichwort Industriepolitik aufgreifen, Herr Rechsteiner. Sie haben es vorhin erwähnt. Eben, es geht natürlich auch um die Grundsatzfrage, dass der Bundesrat gute Rahmenbedingungen für alle Industrien möchte und nicht eine Branche bevorzugen möchte. Wie kann es denn gelingen, die Rahmenbedingungen zu verbessern, ohne dass es eben eine einseitige Interessenvertretung wird, sage ich jetzt?
Ja, den Wunsch des Bundesrates, keine einseitige oder klassische Industriepolitik zu betreiben, kann ich nachvollziehen. Aber der Bundesrat muss auch anerkennen, dass die Life Science Branche für unsere Gesundheitsversorgung, für die Forschung und auch unsere Volkswirtschaft von strategischer Bedeutung ist. Wir sind ein hochentwickeltes Land mit sehr guten Forschungsanstalten, weiterführenden Schulen und das gehört auch dazu. Deshalb braucht es meines Erachtens zumindest eine koordinierte Gesamtstrategie. Ob man da diese dann Pharma-Strategie, Life-Science-Strategie oder Standortstrategie ist mir eigentlich egal und zweitrangig. Entscheidend ist, dass alle relevanten Akteure am gleichen Ziel arbeiten und die Dringlichkeit des Problems erkannt wird.
Der Bundesrat hat ja jetzt Anfang 2026 eine Arbeitsgruppe Life Science Standort eingesetzt, gemeinsam mit Gesundheits- und Wirtschaftsdepartement. Was bekommen Sie mit von diesen Arbeiten? Hören Sie da etwas?
Ich beginne mit dem Positiven. Das Positive ist, dass Gesundheits- und Wirtschaftsdepartement erstmals in diesem Bereich enger zusammenarbeiten. Aber dann ist es schon fertig. Ich höre sehr wenig. Es braucht aber diese Vernetzung, um Gesundheitspolitik, Forschungsförderung und Standortpolitik nicht isoliert zu betrachten. Ich erwarte Antworten, ich erwarte Arbeitspapiere, ich erwarte Vorgehensschritte, damit diese Arbeitsgruppe zeigen kann, welches das der erste wichtige Schritt ist und entscheidend wird sein, dass dann eben konkrete Maßnahmen daraus resultieren. Papiertiger haben wir genug, wir brauchen Maßnahmen, die wir diskutieren können, um zu entscheiden, ob es politische Rahmenbedingungen braucht, ob es Unterstützung braucht. Es muss nicht nur Geld sein, es kann auch Forschungs- oder Innovationsbeiträge sein oder Standortzusicherungen. Deshalb bin ich sehr gespannt und ein bisschen enttäuscht, dass bis jetzt noch nichts gekommen ist.
Frau von Falkenstein, jetzt stand vor den Sommerferien. Was hören Sie?
Ja, also ich höre schon. Keiner will sich wirklich äußern. Offenbar ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass der Bundesrat ja eigentlich nichts machen wollte, diese Arbeitsgruppe jetzt zusammengestellt hat wegen Druck aus der Politik. Und jetzt geht es darum, ja, was macht man? Weil es ist genau so, man will ja konkrete Punkte. Man will nicht einfach die tausendste Analyse, das kennen jetzt alle, das will man nicht. Man will konkrete Verbesserungen anstreben bei Zulassung, Erstattung, Forschung, einfach alle diese Gebiete, die wir ja jetzt beim Gespräch schon erwähnt haben. Ja, und ich glaube eben, dass die Behörden da so ein bisschen dagegen, nicht dagegen arbeiten, aber sich nicht konkret äußern wollen. Und ich hoffe ehrlich gesagt schon, dass wenn dann etwas konkret kommuniziert wird, es wirklich auch konkret sein wird. Ich erwarte zum Beispiel, dass zwingend bereits im Vernehmlassungsverfahren zu den kostendämpfenden Maßnahmen da schon Resultate einfließen können, weil ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn etwas Konkretes kommen würde, weil ich glaube nicht, dass die Politik sich mit irgendwelchen Floskeln oder eben der x-ten Analyse zufrieden geben wird, weil allen ist klar geworden, jetzt braucht es konkrete Maßnahmen.
Was muss politisch geschehen, damit der Pharma- und Forschungsstandort Schweiz seine Stärke nicht still verliert und die Menschen in der Schweiz von den besten verfügbaren Therapien profitieren können? Das war Gesundheitspolitik im Fokus. Patricia von Falkenstein, Thomas Rechsteiner, herzlichen Dank für dieses engagierte Gespräch. Was nehmen wir mit? Ein Aha-Moment für mich ist, dass wir in der Schweiz die Standortpolitik und die Gesundheitspolitik fast immer als zwei getrennte Welten behandeln. Dabei hängen die Bedürfnisse einer Industrie eng zusammen mit der Versorgungsqualität, die wir hier in der Schweiz haben. Ich nehme vor allem drei Punkte mit. Erstens, wer vor allem auf die Kosten schaut, vergisst den Nutzen. In Bern dominiert die reine Kostendämpfungslogik. Aber wenn wir Medikamentenpreise so drastisch senken, dass wir unattraktiv werden, zahlen wir am Ende einen ganz anderen Preis, nämlich den fehlenden Zugang zu Innovationen. Zweitens, der Schweizer Vorsprung schmilzt. Wenn wir bei der Verfügbarkeit von neuen Krebs- oder Asthma-Medikamenten im europäischen Vergleich schlecht abschneiden, dann sollten wir das ernst nehmen. Der Submission Gap und das lange Warten aufs BAG sind reale Risiken für Patientinnen und Patienten. Und drittens, eine Pharma-Strategie ist nicht nice to have. Es geht nicht um Partikularinteressen, es geht um Versorgungssicherheit, Spitzenforschung und Wohlstand. Wenn der Bundesrat das mit seiner Arbeitsgruppe 2026 anpackt, ist das ein wichtiger Schritt vorwärts. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.